Der D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst mit Uta Maria Santop.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst. Natürlich nicht mit mir, sondern mit Uta Maria Santop, die mir gegenüber sitzt.
Hallo.
Hallöchen. Ja, was viele gar nicht wissen, wir beide haben tatsächlich eine gemeinsame Vergangenheit. Dürfen wir eigentlich gar nicht, fast gar nicht zu viel erzählen, aber du kannst ja mal sagen, woher wir uns kennen.
Ja, wir kennen uns eigentlich aus einem Hort in einem Stadtteil in Dresden und da haben wir zusammen als Erzieher gearbeitet. Und das war eigentlich auch eine coole Zeit, wo man ganz viel ausprobiert hat und sich kennengelernt hat und ja, da sind wir eigentlich fast sowas wie Freunde geworden.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben viel gearbeitet miteinander dort auch und wir hatten auch da schon mit Kindern mit Migrationshintergrund natürlich zu tun und irgendwann bist du Flügge geworden und hast quasi sozusagen einen anderen Weg eingeschlagen und zwar hast du angefangen zu studieren neben dem Beruf.
Ja, das stimmt.
Was man dazu sagen sollte, ist vielleicht, dass du auch noch 4 Kinder hast. Was
ja, ganz viele.
Ganz, ganz viele und dann noch die ganzen anderen, die da in der Einrichtung noch mit rumgesprungen sind natürlich. Worum ging es in deiner Bachelorarbeit?
Ja, also meine Bachelorarbeit habe ich ja zu meinem Studium passend gewählt. Ich habe Frühpädagogik studiert, Leitung Management. Und da habe ich mal geschaut, was gibt es für relevante Eingewöhnungskonzepte im Bereich Kita. Und da gibt es einige schöne Studien, die habe ich mir angeschaut und da ging es zum Beispiel auch um ein Stresshormon, was bei Kindern ausgeschüttet wird, wenn sie Eingewöhnung haben, also wie anstrengend das ist, was das auch für eine Leistung für ein Kind ist und was das aber auch für die Eltern bedeutet, die ihr Kind eingewöhnen müssen, was sich da alles so anbahnt an Problemen, auch mit der Arbeit und mit Wünschen und mit Erwartungen, die dann natürlich auch ganz anders dann in der Realität aussehen, als wie man sich das vorstellt. Und auch, was es für die Erzieher bedeutet, ein Kind einzugewöhnen mit Eltern, die da sehr viele Ansprüche haben und Wünsche haben und das Kind das Einzige ist, also von mehreren Perspektiven die Eingewöhnungsphasen beleuchtet und auch mal geguckt, was gibt es so für unterschiedliche Modelle. Genau, das war meine Bachelorarbeit. Und ja, ich habe ja noch den Master gemacht.
Das hat jetzt aber ja, deine Bachelorarbeit hat jetzt weniger was mit Flüchtlingen zu tun gehabt. Wie bist du, also deine Masterarbeit hatte den Titel Die Integration geflüchteter Frauen in den deutschen Arbeitsmarkt, Hürden und Rahmenbedingungen der Integration. Hat jetzt wenig mit Eingewöhnung zu tun, beziehungsweise ist ein sehr weites Feld vielleicht ja doch.
Ist ein ganz anderer Bereich eigentlich in der sozialen Arbeit. Und ich habe, nachdem ich den Bachelor gemacht habe, mir eine Arbeit gesucht im Bereich Flüchtlingshilfe. Das war 2015, hatte ich mich da beworben. Und da ging es ja gerade so los, dass sehr viele Menschen gekommen sind und Asylantrag gestellt haben in Deutschland. Und die mussten dann auch untergebracht werden, betreut und beraten. Und da waren sehr viele Stellen frei und da dachte ich, das ist ein spannendes Thema. Und habe mich beworben, damals bei Johanniter, und das hat auch gleich geklappt. Ich habe die Stelle bekommen und dann habe ich Flüchtlinge beraten. So. Und da waren Männer, da waren Frauen, Kinder, Kranke, alles Mögliche an Problemlagen auch bei den Menschen.
Was hast du genau beraten?
Ja, also am Anfang hat man beraten, wenn die Leute kommen, eine Orientierung zu geben, also Dresden-Pass, die Leistung zu beantragen, asylrechtliche Fragen in der Ausländerbehörde. Also das sind so die Basics, wenn die Leute dann komplexe Fälle waren, also vielleicht noch Probleme hatten, gesundheitlich mit Schulden vielleicht oder einer Behinderung, anderen Krankheiten, Operationen oder sowas, dann war das ein komplexer Fall. Dann ist man natürlich nochmal anders in die Beratung gegangen, viel intensiver, hat auch sehr viele Regelangebote vermitteln müssen dann, Dolmetscher bestellt und ja, auch wenn jetzt die Asylanträge gestellt wurden, haben wir keine Rechtsberatung angeboten als Träger, aber wir haben das dann vermittelt, also wenn die Leute auch einen Anwalt sich nehmen wollten oder solche Sachen. Aber auch ein ganz großer Schwerpunkt war die psychosoziale Beratung, dass die Geflüchteten, die in die Beratung gekommen sind, eben auch, sagen wir mal, reden wollten über ihre Biografie, über ihre Probleme, über ihre Ängste. Und die Menschen haben im Asyl, während des Asyls, was jetzt hier in Deutschland relativ lange damals gedauert hat, vielleicht 1,5, 2 Jahre, so eine Antragstellung, bis sie dann zu einem Entschluss kommt, dann sind die Leute auch voller Sorgen und wissen nicht, bleib ich nicht. Und zu Hause ist ja auch eine Familie vielleicht da oder Männer haben andere Menschen sterben sehen oder Frauen haben auf der Flucht eine Vergewaltigung erlebt. Also es gab da auch immer sehr viel psychosoziale Beratung neben den Sachen, die man so direkt anfassen kann, Antragssonse oder so, ne? Ja, also diese neue Arbeit nach der Arbeit in dem Stadtteil mit dir hat im Prinzip auch die neue Ausrichtung von meinem Studium geprägt. Also dass ich dann auch in dem Masterstudiengang mich sehr viel auf Themen konzentriert habe zum Thema Leitung schon, Beratung auch, aber eben auch Flüchtlinge und Migration, Integration. Das waren dann schon so die Sachen, die mich da sehr beschäftigt haben und wo ich dann auch in der Masterarbeit dann dazu was geschrieben habe.
Was war denn das Fazit deiner Masterarbeit?
Ja, das Fazit ist eigentlich das, wenn man als geflüchtete Frau hier in Deutschland in den Arbeitsmarkt möchte, dann sieht das so aus, als ob es ganz einfach wäre. Also die Behörden, zum Beispiel das Jobcenter oder generell auch Arbeitsmarktmentoren sagen, es ist einfach. Das ist es aber nicht, weil die Frauen natürlich ihre eigene Rolle haben, zum Beispiel kulturell geprägt, dass eine Frau vielleicht gar nicht arbeiten geht, dass sie vielleicht auch gar nicht so ein Sprachniveau hat, dass sie das tun könnte, dass sie keine Ausbildung hat. Das sind natürlich alles Faktoren, die sie mitbringt, weil sie vielleicht in ihrem Heimatland nur 6 Jahre die Schule besucht hat oder vielleicht ist sie gerade schwanger oder hat noch 4 Kinder zu betreuen zu Hause. Das sind alles, sagen wir mal, Hürden, die sie daran hindern, hier in dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder auch vielleicht ein eigenes Konzept zu haben. Warum gehe ich arbeiten? Was kann ich eigentlich? Was möchte ich gerne arbeiten? Wofür bin ich geeignet? Das ist die eine Sache. Und das andere ist natürlich auch, dass die Frau möglicherweise einen Mann hat hier in Deutschland. Also jemanden auch aus ihrem Heimatland, der das ja auch gut finden muss, der sie dabei unterstützt. Wenn beide Elternteile arbeiten gehen zum Beispiel, muss man zu Hause neu aufteilen, wer macht was im Haushalt. Also ist sicherlich schwer zu kommunizieren, wenn das sonst immer nur einer macht, weil das kulturell da so vorgegeben ist. Und viele Frauen haben eben auch nicht so eine besonders gute Gesundheit, auch durch die Flucht. Da ist natürlich auch viel, sagen wir mal, dauert, bis ein Körper sich davon erholt. Wenn jetzt auf der Flucht 2-mal ein Kind bekommen hat und keinen Rückbildungskurs hatte zum Beispiel, was ja hier in Deutschland Standard ist, dann kann man sich vorstellen, dass dort eine Frau vielleicht auch etwas in so einem desolaten Zustand ist und vielleicht nicht ganz so fit ist, 8 Stunden arbeiten zu gehen und ein Praktikum zu machen und einen Sprachkurs zu machen, die Kinder unterzubringen und mit dem Mann zu streiten, wer den Haushalt macht. Ja, das sind schon Hürden, die das auch schwer machen, dass eine Frau arbeiten gehen möchte, weil sie das zu Hause vielleicht auch gut kommunizieren müsste.
Was hat sich denn innerhalb der 5 Jahre, wenn wir jetzt 2015 mal annehmen, was hat sich denn da jetzt in Bezug auf die Frau, aber auch in Bezug auf die generelle Arbeit in Flüchtlingsunterkünften geändert? Also eine Antragstellung zum Beispiel, dauert das immer noch 2 Jahre?
Also die Antragstellung geht jetzt schneller, das muss man sagen. Der Antrag wird natürlich gleich am Anfang gestellt. Wenn die Leute in die Erstaufnahme kommen, wird der Asylantrag gestellt. Aber die Bearbeitung des Antrags, das vollzieht sich schon schneller. Auch die Klageverfahren, das ist in einem schnelleren Modus zu erwarten. Man kann da jetzt nicht unbedingt eine Zahl sagen, aber auf jeden Fall nicht mehr 2 Jahre. Das wird schneller gehen. Wenn man jetzt auf die Behörden schaut, die diese Frau unterstützen sollen, bei einer Arbeitsaufnahme zum Beispiel, muss man schon sagen, dass die Angebote passgenauer geworden sind als im Vergleich zu früher, wo man da den gleichen Maßstab angesetzt hat wie bei einem Mann, der keine Kinder hat, wo man eben auch sagt, okay, sie muss, also die Frau braucht einen Kita-Platz, die Frau braucht eine Monatsfahrkarte. Das sind so Sachen, sie bekommt mehr Zeit, um einen Kurs zu absolvieren. Also auch diese Bildungsprogramme haben teilweise einen längeren Zeitraum als früher. Früher hieß es, die Maßnahme dauert ein halbes Jahr und dann ist das ein halbes Jahr. Jetzt kann man das auch ein bisschen strecken. Und das finde ich schon ganz gut, weil das auch ein sehr individueller Prozess ist, um eben seinen Alltag zu regeln, dass man eben diesen Kurs wahrnehmen kann und auch um die Kompetenzen zu erwerben, um dann diese Arbeit irgendwann annehmen zu können. Also sagen wir mal, es gibt sehr viele Frauen, die möchten Erzieherin werden. Und wir beide wissen, das ist ein qualifizierter Beruf. Da gehört eine Menge dazu. Also auch die schulische Ausbildung ist dort sehr anspruchsvoll. Man muss eben,
dauert.
Es dauert lange. Man braucht dafür auch eine gewisse Sprachkompetenz. Und man muss sich eben zeitlich auch organisieren. Wenn wir jetzt eine Frau nehmen, die 4 Kinder hat und vielleicht öfter mal krank ist, weil sie vielleicht auch nicht ganz so fit ist, so, dann ist das schon eine besondere Herausforderung für diese Ausbildung, die Kompetenz zu haben, dass man das schaffen könnte, dass man sich dann auch später auf eine 40-Stunden-Stelle einstellen muss, wenn man dann fertig ist. Das ist auch schwierig, ne? Man muss alles organisieren, ist nicht so einfach. Und dazu kommt eben ein Rollenbild. Eine Frau geht arbeiten, ist nicht ganz so das, was vielleicht auch der Mann so sieht. Und da sind die Behörden schon etwas unterstützender. Auch in dem Thema Kinderbetreuung sind wir hier in Sachsen auch sehr gut aufgestellt. Das muss man sagen. Das läuft auch sehr gut. Ja, was jetzt schwierig ist, solche Ausbildungssachen und Arbeiten anzunehmen, wenn die Asylgeschichte schlecht aussieht. Also wenn die Frau nicht bleiben kann oder sie eine Duldung hat, dann ist das sehr, sehr schwer. Also eigentlich unmöglich zu arbeiten und auch eine Ausbildung zu machen. Es gibt ja nach neuen asylrechtlichen Gesetzen die Möglichkeit, eine Ausbildungsduldung zu bekommen, also für die Zeit der Ausbildung eine Duldung zu bekommen, was eine schützende Situation ist für diejenige, die die Ausbildung dann macht, auch für den Mann, wenn der eine Ausbildung macht. Aber generell ist auch die Sprache, weil ich nochmal da so ein bisschen Bezug nehmen will, die Sprache eine sehr, sehr große Hürde. Was auch noch schwierig ist, ist das Netzwerk. Das wird so ein bisschen vergessen. Also die männlichen Asylantragsteller haben ein sehr, sehr großes Netzwerk. Auch was unterstützend ist, so ein Kumpel oder ein Onkel, ein Bruder. Also die Community ist da sehr, sehr gut vernetzt. Und bei Frauen ist das nicht so. Das ist schwieriger. Also wir haben auch nur 30% weibliche Asylantragstellerinnen und die kennen sich nun nicht alle unbedingt und da wird auch nicht unbedingt eine Schwester oder eine Cousine dabei sein. Teilweise sind die Frauen auch mitgegangen, weil die Männer gern weggehen wollten und flüchten wollten oder flüchten mussten, geht die Frau mit. Also es wird meistens nicht so sein, die Frau muss flüchten und der Mann kommt mit. Und von daher ist auch die Community der Frauen etwas begrenzter. Und man braucht schon ein starkes Netzwerk, um auch eine Situation zu meistern, wie ich muss zur Schule gehen und ich habe keine Betreuung.
Würdest du sagen, vom Anteil her der Frauen sind es jetzt mehr im Vergleich zu 2015? Weil in der ersten Folge hast du ja eher gesagt, so in den reinen Männerunterkünften und dann immer so sporadisch bist du dann nochmal eingegangen auf die auf Familien und so weiter. Deswegen die Frage, ist das jetzt quasi mehr Anteil an Frauen, dadurch, dass du ja auch deine Masterarbeit quasi dahingehend angesetzt hattest?
Also der Anteil der Frauen mit den Kindern ist zwischen 30% und 40%. Das ist ungefähr gleich geblieben. Das hat sich nicht groß geändert. Und natürlich, wenn man diese Anzahl sieht, wenn man 100 Asylbewerber hat und davon sind 30 bis 40 weiblich mit Kindern eingeschlossen, dann ist klar, dass wir mehr Unterbringung haben von alleinreisenden Männern. Und das sind dann natürlich auch Objekte, wo das schwierig ist, dort eine Familie unterzubringen in solchen Häusern. Ne? Also die Zahlen sind eigentlich identisch, genau, das kann man schon so sagen.
Hast du auch Einblick jetzt in die Beschulung der Kinder?
Also wenn die Familien hier einen Asylantrag stellen und sie sind in der Erstaufnahmeeinrichtung, gibt es dort eine gewisse Sperrfrist, wo die Kinder nicht beschult werden, so klassisch, wie man das kennt.
Also wie lange ist das?
Das ist recht unterschiedlich. Also in Thüringen zum Beispiel ist man 6 bis 8 Wochen in der Erstaufnahmeeinrichtung und geht danach in die Gemeinschaftsunterkunft. Und ab dann hat man auch die Möglichkeit, in die Regelangebote eingesetzt zu werden, also Kita und Schule zum Beispiel, was jetzt die Regelangebote sind für die Kinder bis 18. Auch eine Berufsschule ist in diesem Maße abgedeckt. Und da haben auch alle dann einen Anspruch drauf. Wenn man jetzt in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen schaut, kann man sehr lange in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben. Da reden wir von 1,5 bis 2 Jahren, auch weil wir hier in den Ankerzentren auch Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam haben. Das kann schon sehr langer Zeitraum sein, wobei man sagen muss, dass die Familien nicht so lange in den Unterkünften sind in der Erstaufnahme. Halbes Jahr wäre so eine Größenordnung, die so realistisch ist, die meisten wohl so erleben. Es gibt dort Beschulungsprogramme in den Erstaufnahmeeinrichtungen, also jetzt auch in Sachsen hier. Ist jetzt nicht so vergleichbar mit der Schule, wie wir das so kennen, 1-4 oder so, sondern es gibt dort eine Beschulung in Mathe oder in Deutsch auch und gewisse Kompetenzen. Einfach, dass es auch eine Schule geben soll. Aber das sind natürlich auch Klassenstufen, die zusammengewürfelt sind, wo man jetzt nicht sagt, erste Klasse, zweite Klasse oder so. Die Kinder haben natürlich auch ein unterschiedliches Leistungsniveau und sie werden dort eben so ein bisschen gerafft, sag ich mal. Aber wenn jetzt die Familien von der Erstaufnahme in die Gemeinschaftsunterkunft gehen, ist dort genau das Gleiche. Sie werden zeitnah angebunden an die Regelangebote, was eben wieder meint Kita-Plätze und auch die Schulen. Also für die Schulen gibt es vorrangig dieses DATS-Programm, das heißt Deutsch als Zweitsprache. Dafür gibt es ausgebildete Pädagogen, die sich da auch um diese Klassen besonders kümmern. Auch da hat man dann natürlich unterschiedliche Altersgruppen in einer 7. Klasse zum Beispiel. Aber auch vorher prüft dort das Schulamt, wie fit ist das Kind? Welche Sprachkompetenzen liegen zum Beispiel bei Englisch vor? Gibt es irgendwie Vorbildungen in anderen Fächern? Hat das Kind überhaupt schon mal eine Schule besucht? Das wird erfasst und daraufhin wird das Kind dann so erstmal eingestuft in eine Klasse und dann schaut man, wie läuft das so, ne? Aber jedes Kind wird dann auch zur Schule gehen und der Schulpflicht gerecht werden müssen. Das ist dann auch manchmal so, dass man den Eltern das kommunizieren muss, dass bei uns die Kinder zur Schule zu gehen haben. Das sehen manchmal die Eltern nicht ganz so ein, gerade auch, wenn es so Mädchen sind, die zu Hause schon ein bisschen im Haushalt mithelfen könnten, weil es so viele Kinder gibt oder so, wo man dann schon mit den Eltern gut sprechen muss, dass sie auch ja die Pflicht wahrnehmen, dass die Kinder eben zur Schulpflicht kommen.
Das Deutsch als Zweitsprache gibt es auch in der Erst... Nee,
Erstaufnahme nicht. Also das ist dann reines Regelangebot, was so die Kommunen anbieten. Was in diesem Fall, was ich vielleicht auch nochmal sagen will, ist, viele Eltern, die jetzt ihre Kinder hier in die Schule schicken müssen, weil es dann auch einfach dran ist, haben eben auch gar nicht so ein Konzept davon, wie sieht es aus, mein Kind zu unterstützen in der Schule. Also sie können die Kinder wenig unterstützen bei Schulaufgaben und haben eben vielleicht auch nicht so eine Idee, was ist eine witterungsgerechte Kleidung, wenn es jetzt Wandertag gibt oder solche Sachen. Also da brauchen die Eltern sehr viel Unterstützung und da ist es auch wichtig, dass natürlich ein Sozialarbeiter das auf dem Schirm hat und das ein Stück weit unterstützt. Also zum einen durch einen Schulsozialarbeiter oder auch durch die Migrationsberatungsstelle, wenn die Leute dann dort angebunden sind. Das sind so Kompetenzen, das ist uns selber hier so gar nicht bewusst, ne, was man so leisten muss. Wenn das Kind zur Schule geht, ist das völlig normal, dass man nachmittags bei Hausaufgaben hilft oder dass man pünktlich ist, dass man zum Wandertag eben eine Brotdose mitgibt und eine Flasche und Sportbeutel und die Schuhe müssen passen und Hausschuhe und keine Ahnung, das ist ja ein langes Programm, was man dort absolvieren muss. Ich erinnere mich, dass die Kinder sehr, sehr lange Listen immer haben, wenn das neue Schuljahr anfängt. Egal, auch wenn das jetzt in der Kita ist, gibt's ja auch eine Liste, was man mitbringen muss. Und das sind dann Dinge, das ist den Eltern auch nicht so deutlich, dass sie da auch sehr stark in der Verantwortung sind und dass sie dort viel leisten müssen. Und ja, auch eine gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, Aufsichtspflicht. Das sind so Fragen, muss man üben mit den Eltern, teilweise ja.
Ja, das hat wahrscheinlich ein bisschen was mit so Kulturdolmetscher, was wir auch schon hatten,
ja, genau.
Zu tun gehabt. Ne? Verstehen die das, was wir als Deutsche hier quasi für normal empfinden? Verstehen die das für sich? Können die das für sich annehmen? Wahrscheinlich so in diese Richtung.
Also ich hatte mal eine Familie, da sind auch beide Kinder dann in die Schule gekommen und wir haben das auch lange versucht zu kommunizieren mit der Familie, dass ein Hortplatz gut wäre für die Kinder und der Papa wollte das gar nicht. Also ich habe auch nicht verstanden, warum er das nicht wollte. Also hat er es nicht gewollt, dass die Kinder dorthin gehen. Und dann musste er natürlich auch bei Hausaufgaben helfen, aber er konnte es nicht, weil er selber Analphabet war. Und das war dann schon eine große Herausforderung, auch für ihn das einzugestehen, dass er das eigentlich nicht schafft. Und das ist sicherlich auch dann harte Arbeit für alle Seiten, ne? Das zu machen, das anzunehmen und auch zuzugeben, dass man selber das nicht bringt, dass man da Unterstützung braucht.
Und sind die Kinder dann in den Hort gekommen?
Ja.
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 Das ist schön.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ist, sehr schwierig ist.
Also Hort ist solche Sache oder auch Schwimmunterricht für Mädchen. Also muslimische Familien das nicht möchten, dass die Mädchen dann da im Bikini da reinspringen, so, ne, das ist wirklich schwer zu sagen, da, bei uns ist das so, ne. Hm.
Du bist jetzt schon ein paar Jahre unterwegs in dem Bereich. Gibt es Familien, die du vielleicht in Erstaufnahmeeinrichtungen oder einzelne Individuen, die du da getroffen hast und dann später nochmal in irgendeiner Form wieder getroffen hast?
Ach klar, das gibt's schon. Also da gibt's hin und wieder mal so Familien, die auch, sagen wir mal, ein schwieriger Fall waren, wo man ganz viel Kreativität brauchte, um der Familie zu helfen, weil auch viele, viele Angebote sich mit der Zeit entwickelt haben. Also was heute Standard ist, gab es nicht unbedingt 2015, 2016. Und ja, wenn man sich dann mal auf der Straße trifft, da freue ich mich dann schon, wenn man dann sieht, die Kinder gehen zur Schule und das Mädchen spricht jetzt super Deutsch und der Papa ist gut angebunden in der medizinischen Versorgung und die Mutti macht eine Ausbildung. Also es gibt da schon so Entwicklungen. Ich hatte auch einen Asylbewerber, der hatte eigentlich überhaupt keine gute Bleibeperspektive, hat aber dann intensivst Deutsch gelernt, weil er dachte, das ist eine gute Idee und sicher ist es immer eine gute Idee, aber er hat für sich das so beschlossen, er hatte vielleicht auch Freude dran, er macht eine Ausbildung in Deutschland. Das war so sein Ziel und eigentlich unmöglich. Zu der damaligen Zeit gab es auch noch keine Erfahrung zu der Ausbildungsduldung und ich glaube, das war so einer der ersten Asylbewerber, der in Dresden eine Ausbildungsduldung bekommen hat. Ja, und er ist jetzt fertig mit seiner Ausbildung, hat eine Altenpflegeausbildung gemacht und also fängt jetzt ein Studium an und spricht perfekt die Sprache und war einer der besten Schüler dort. Also das sind dann schon so ein paar Highlights. Also kommt mal vor und dann freut man sich drüber und gibt's auch mal so Kontakt oder eine Postkarte. Also man muss natürlich gucken, dass man jetzt nicht mit jedem so intensiven Kontakt hat. Das ist auch nicht gut für einen selber. Man muss auch dann mal sagen, okay, heute Abend mache ich mal was anderes und nicht Migration, aber ja, das ist natürlich auch eine Anerkennung für die Arbeit, die man mal gemacht hat und auch für, ist es ein Zeichen, dass man eine gute Arbeit mal gemacht hat zu diesem Klienten und man hat auch Klienten, wo das nicht geklappt hat. Das muss man auch sagen. Also es gibt auch Klienten, die sitzen jetzt in der Justizvollzugsanstalt. Das ist dann nicht so schön, aber ja, so ist das Leben und das hat nichts mit Migration zu tun, sondern einfach, dass es passiert bei Menschen.
Ich konnte ja deine Arbeit immer mal mitverfolgen. Du warst ja medial dann, du hast mir das ja quasi dann auch geschickt, aber du warst ja medial letzten Endes auch präsent gewesen und jetzt mit diesem Podcast auch. Von daher danke ich dir wieder für deine Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge.
Ja, das wäre schön. Bis dahin.